Viele Frauen inszenieren sich mit Schmuck, spielen mit Sexappeal, tragen auffallende Mode. Alles, was vom Inhalt ablenkt, ist kontraproduktiv, sagt Österreichs wohl bekannteste Machtanalytikerin. Und damit willkommen, Christine Bauer-Jelinek.
Schönen guten Tag.
Über Macht und Ohnmacht, den Werkzeugkoffer gegen sexuelle Belästigungen und Übergriffe, Angst, Ehrlichkeit und geheime Spielregeln. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
Julia Schütze, Talk to me. Authentic, empathic, fair.
Erst wenn Frau für ihre Aussagen wahrgenommen wird, stimmt die Inszenierung. Dann kann man bzw. Frau sich auch modisch mehr trauen, sagen Sie, Christine Bauer-Jelinek. Wie verschafft sie sich Gehör?
Das ist eines der wichtigen Nebenthemen aus dem großen Bereich die geheimen Spielregeln der Macht. Und Frauen haben hier eindeutig ein Nachholbedürfnis, wie diese geheimen Spielregeln denn eigentlich funktionieren. Sie sind noch nicht so lange auf dem Spielfeld der öffentlichen Macht. Das heißt, Frauen sind noch nicht so lange berufstätig, also gerade mal seit 100 Jahren oder in Wirklichkeit erst seit 50 Jahren. Und noch viel kürzer ist die Zeit, in der sie Gelegenheit hatten, die Spielregeln an den Top-Positionen kennenzulernen. Männer haben das immer schon gemacht und hatten auch immer Vorbilder. Frauen haben im Grunde genommen keine Vorbilder. Sie müssen sich selbst erarbeiten, wie eine machtvolle Inszenierung ausschaut. Und hier sind in den letzten Jahren sehr viele Fehler passiert. Es wird allerdings nach und nach besser. Frauen haben sich lange Zeit so inszeniert, wie sie eben in den Modejournalen dargestellt werden. Möglichst mit Sexappeal. Das Wichtigste ist die richtige Farbe. Das Wichtigste ist das richtige Label. Alles das lenkt vom Inhalt ab. Also je reduzierter sie sich inszenieren, umso deutlicher kommen ihre Aussagen und ihre Botschaften an. Außer sie sind die Leiterin einer Modezeitschrift. Dann können sie natürlich alles tun, was dort gefragt ist.
Sie sind überzeugt davon, dass die Spielregeln sich nach dem Spielfeld richten und eben nicht nach dem Geschlecht. Wie lauten denn die Spielregeln?
Das ist ein weiterer großer, ja. Die Spielregeln richten sich eben nicht nach dem Geschlecht. Das ist ein weiterer großer Irrtum, der dadurch entstanden ist, dass in den Machtpositionen halt hauptsächlich Männer waren. Jetzt, wo wir ausreichend Frauen schon in Top-Positionen erleben, sehen wir, dass es nicht möglich ist, dass sie sich völlig anders verhalten, sondern wenn sie CEO oder Geschäftsführerin sind oder Vorständin sind oder Bundeskanzlerin sind oder Vizepräsidentin sind, dann müssen sie sich an die Regeln halten, die in dem jeweiligen Kulturkreis als machtvoll gelten. Ja. Wir haben dieses Beispiel gerade erlebt bei der Vizepräsidentin in den USA, bei Kamala Harris, die eben auf der Vogue mit dem falschen Bild abgebildet war, mit dem lockeren, in dem lockeren Anzug auf der Titelseite und nicht mit den Insignien der Macht, nämlich dem formellen Anzug. Da gab es einen riesen Shitstorm. Und Frauen beklagen sich oft, dass sie so sehr nach ihren Kleidungs- und Frisur- und Äußerlichkeiten beurteilt werden. Sie bieten das aber auch an. Wenn sie es nicht anbieten, dann bekommen sie keinen Shitstorm. So einfach sind diese Regeln in der öffentlichen Bildsprache.
Ich verstehe. Das heißt, wenn mehr Frauen in Top-Positionen wären, würden sich auch die Spielregeln ändern.
Das ist genau der Irrtum, den ich jetzt seit 20 Jahren beobachte, der nicht der Fall ist. Es ändern sich die Spielregeln nicht. Die Spielregeln gehorchen viel größeren Gesetzen als den Geschlechterregeln. Aha. Wenn wir eine Mediengesellschaft haben, in der westliche Insignien der Macht gezeigt werden, dann können nicht einzelne Frauen und auch nicht mehrere Frauen diese Spielregeln ändern. Wenn wir eine konkurrenzorientierte kapitalistische Wirtschaft haben, dann gelten diese Regeln für Männer wie für Frauen. Auch eine Vorständin muss Gewinne erwirtschaften, muss Personal reduzieren, muss Umweltstandards optimieren. Alle diese Regeln können Frauen nicht von sich aus ändern. Männer und Frauen können Spielregeln nur gemeinsam ändern, indem sie eine andere Gesellschaft anstreben durch politische Macht, durch Wahlen oder in manchen Ländern auch durch Umsturz.
Das heißt, die erste Botschaft ist Mut zur Macht, Christine Bauer-Jelinek.
Ja, Mut zur Macht ist sehr wichtig, heißen auch meine Vorträge und meine Seminare speziell für Frauen in Führungspositionen. Nur wird diese Aussage in den Medien oft falsch verstanden, so als wäre Mut das zu tun, wozu man gerade Lust hat, was einem gerade einfällt. Mut zur Macht heißt, die Spielregeln kennenzulernen, zu entscheiden, ob man diese Position ausfüllen will und kann und sich dann auch danach zu halten und nur das zu ändern, was ohne eigene Gefahr auch wirklich zu ändern ist. Viele Frauen behindern sich selbst. Die werden nicht behindert, sondern sie behindern sich selbst.
Wie stehen Sie zur Frauenquote?
Ist bekannt, ich lehne die Quoten allgemein ab, denn sonst müssten wir jetzt bald dann eine Altersquote, eine Gender-Queer-Quote haben, eine ethnische Quote haben. Das alles macht überhaupt keinen Sinn. Und Frauen müssen in den Stahlkocher, in das Fitnesstraining mental gesehen, um überhaupt die Stürme, die an Top-Positionen herrschen, zu bestehen. Ich habe sehr viele Frauen begleitet, die sehr schnell nach oben gekommen sind, aber dann nicht ausgehalten haben, was an diesen Top-Positionen an Machtspielen gespielt wird. Das muss man sich Jahr für Jahr auf jedem Level erarbeiten, so wie Spitzensportler, die fahren auch nicht vom Hausberg gleich die Streif hinunter.
Das heißt, Verhalten durchschauen, Chancen wahrnehmen, Konkurrenzsituationen meistern.
Ja. Und sich ein Beispiel nehmen an denen, die es können. Es wird immer verboten, sich an Männern ein Beispiel zu nehmen, aber die sind die, die das schon länger können. Sie würden ja, wenn Männer in Karenz sind, auch nicht sagen, die sollen die Kinderpflege neu erfinden.
Was ist Macht überhaupt?
Das Machtthema, ich habe begonnen, das Machtthema zu bearbeiten, als mir aufgefallen ist, dass gerade Menschen mit sehr hohen moralischen Ansprüchen in dieser Gesellschaft Nachteile haben. Das heißt, sie sind ehrlich, sie sind authentisch, sie sorgen für andere. Und diejenigen, die eher mit Ellbogen vorangehen, die machen dann das Rennen, sowohl bei den Bewerbungen, bei den Vorrückungen, bei den Gehaltsverhandlungen. Und da habe ich mich gefragt, schon Ende der 1990er Jahre, was hat das alles mit Macht zu tun? Und nachdem es keine Bücher gab im populärwissenschaftlichen Bereich, zu dem Zeitpunkt so gut wie gar keine, habe ich begonnen, selbst eine Methode, ein Modell zu entwickeln, wo man die Mechanismen der Macht sehr schnell lernen kann. Und ich betrachte als Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin Macht als die Möglichkeit, seinen Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen. Das ist mehr als Empowerment, so wie das heute oft beschrieben wird. Das heißt, ich muss wissen, was will ich? Ich muss wissen, wer hat was dagegen? Und dann kann ich Schritt für Schritt meine Strategie abwickeln. Wenn ich etwas will und es hat niemand was dagegen, brauche ich keine Macht. Es geht immer um Konfliktsituationen, wo eben zwei verschiedene Interessen, Ziele aufeinanderprallen. Und die erste Aufgabe ist, das zu erkennen.
Aus welchem Grund wird mit Macht sehr oft auch ein geringes Selbstwertgefühl oder mangelnder Sexappeal verdeckt?
Mit Macht kann man viel verdecken. Mit Macht kann man mangelnde Intelligenz verdecken, zum Beispiel auch. Man kann mangelndes Fachwissen verdecken. Das sind aber in Wirklichkeit auch andere Quellen der Macht. Also Macht wird sehr eng in der Alltagssprache genommen und verstanden. Macht gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Sexappeal ist auch Macht. Intelligenz ist Macht. Wissen ist Macht. Und Positionsmacht verleiht natürlich die Möglichkeit, Dinge durchzusetzen. Geld ist Macht. Aber auch Herkunft, aus welcher Familie ich komme, verleiht mir schon mal Macht. Oder aus welchem Land ich komme, ob ich aus einem Land komme, das stark positiv gesehen wird, oder aus einem Land komme jetzt, wenn ich einwandere, das einen niedrigen Status hat. Das geht, die Herkunftsmacht geht bis zu, aus welchem Unternehmen wechsle ich in ein anderes, welche Schule habe ich besucht. Macht hat also verschiedene Aspekte und wird aus verschiedenen Quellen gespeist. Wenn man das mal weiß, dann sieht man sehr schnell, dass man vielleicht mehr Möglichkeiten hat, als man ursprünglich angenommen hatte.
Unbedingt. Das ist ja spannend. Welche sind denn die wichtigsten geheimen Spielregeln?
In unserer Gesellschaft, damit meine ich westliche Industriegesellschaften, herrscht zurzeit eine Art Doppelmoral, ein Doppelspiel. Das heißt, es wird sehr partnerschaftlich gesprochen, sehr moralisch und auch politisch korrekt, aber auch sozial gesehen sehr kompetent gesprochen in den Unternehmen und auch in den Medien, in der Politik. Aber wenn man genauer hinschaut, dann wird so nicht gehandelt. Das heißt, man muss als erstes erkennen, was wird gesagt und was wird getan. Und da kann man die Bibel zitieren mit an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Man muss immer überprüfen, was ist das, was gesagt wird, was steht im Unternehmensleitbild oder was ist bei den Weihnachtsansprachen gesagt worden und wie handelt das Unternehmen? Wie geht es mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um? Wie werden die bezahlt? Wie wird Leistung belohnt? Wie fair oder unfair wird tatsächlich mit den Mitarbeitern umgegangen, aber auch mit den Kunden zum Beispiel umgegangen? Und wenn es hier eine starke Diskrepanz gibt, dann hat man echt ein Problem. Das ist auch eines der Hauptprobleme, das meine Klienten und Klientinnen haben, dass sie sagen, sie kennen sich nicht aus. Es wird etwas gesagt, aber anders gehandelt. Und dann entstehen daraus oft Lebensfragen oder Lebensentscheidungen. Will ich in einem solchen Unternehmen arbeiten und habe ich überhaupt eine Wahl? Zunehmend haben die Menschen keine Wahl, weil sie froh sein müssen, wenn sie einen Job haben. Sie können sich nicht mehr aussuchen, ja, dieses Unternehmen entspricht meinen Werten, sondern sie müssen entscheiden, wovon zahle ich meine Miete und erhalte ich meine Familie. Und daher sind die Wertediskrepanzen oft ein ganz großes Problem. Ich muss dann diese geheimen Spielregeln erkennen und entscheiden, wie kann ich so mitspielen, dass ich mir nicht selbst schade, aber auch mich nicht komplett verbiege, weil ja dann die Antwort der Klienten immer wieder ist, ich will ja nicht jemand anderer werden, ich will ja meine Werte nicht verraten. Und deswegen heißt das Buch Die helle und die dunkle Seite der Macht auch im Untertitel, wie sie ihre Ziele erreichen, ohne ihre Werte zu verraten. Man muss schon ein bisschen schauspielern oder manchmal viel Schauspieltalent entwickeln, wenn man in einem solchen System mitspielen will oder muss.
Christine Bauer-Jelinek, seit 1987 selbstständig als Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin, mehrfach ausgezeichnete Autorin. Sie gelten als Österreichs bekannteste Machtanalytikerin. Und ich traue mich fast sagen, mächtig ist auch ihr soziales Engagement im Sinne von beeindruckendem Ausmaß. Welche Intention steckt hinter diesem Engagement?
Das ist zum einen, dass ich meinen eigenen Aufstieg nicht so betrachtet haben möchte und auch so nicht lebe, dass ich dann nur noch für Menschen arbeiten will, die viel verdienen, sondern eben auch immer wieder, soweit das meine wirtschaftliche Lage erlaubt, für Menschen da bin, die weniger verdienen oder auch für Non-Profit-Organisationen Vorträge halte, die dann eben pro bono sind, das heißt kostenlos oder kostenvergünstigt sind, weil ich auch den Kontakt nicht verlieren möchte. Ich möchte nicht in einer Blase leben, wo alles sehr komfortabel ist, wo die Menschen sagen, ja, ein Corona-Quarantäne oder Lockdown ist nicht so ein großes Problem, weil sie in einem großen Haus mit Garten wohnen und nicht mehr sehen, was das bedeutet, wenn man auf 60 Quadratmetern mit zwei Kindern und einem Laptop lebt. Und diesen Kontakt habe ich mir immer erhalten. sowohl zu Menschen in meiner Umgebung als auch zu Organisationen, Non-Profit-Organisationen und zu Klienten und Klientinnen, die gerade wirtschaftlich nicht so gut gestellt sind.
Wer oder was liegt Ihnen derzeit besonders am Herzen, projektmäßig?
Ich habe seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten, seit über 20 Jahren, liegt bei mir immer noch am Laptop oder in der Schublade ein Wohnprojekt für alle Generationen. Meine Mutter hatte damals einen Schlaganfall, mein jüngerer Sohn war erst 10 Jahre alt und ich habe gerade mich selbstständig gemacht mit all den Belastungen, die das mit sich bringt, und hatte damals festgestellt, dass es wenig Unterstützung gibt, die eigentlich gebraucht wurde. Heute ist viel die Rede vom Pflege zu Hause, aber wenig die Rede, wie man das denn bewerkstelligen soll, wenn alle berufstätig sind. Und ich habe damals ein Projekt entwickelt mit Architekten und Architektenwettbewerb, eine Modulbauweise, jetzt kein kleines Modell nur für 10 Familien, sondern Dorfgröße, 250 Familien oder Wohneinheiten, die ein Dorf ergeben in der Stadt. Und wo man flexibel diese Wohnungen größer und kleiner machen könnte, wo es Unterstützung und Serviceeinrichtungen gibt zum Selbstkostenpreis oder zur Beteiligung, wenn jemand Zeit hat, wo es Arbeitsplätze gibt, indem man eben für die Infrastruktur und die Serviceeinrichtungen des ganzen Wohnprojektes arbeitet. Das gibt es im Kleinen natürlich schon immer wieder mal, diese Bauherrenmodelle oder Selbstversorger oder Selbstinitiativengruppierungen. Was bei uns der Unterschied gewesen wäre, ist, dass es groß genug ist, um auch eine gewisse Anonymität zu gewährleisten. Ich bin ja eine sogenannte Alt-68erin, habe Wohngemeinschaftserfahrungen in verschiedenen Größen und ich möchte nicht darüber diskutieren, ob man das Joghurt jetzt links oder rechts im Kühlschrank stehen hat, wie die Türschnallen ausschauen müssen oder die Wände gestrichen werden. Also basisdemokratische Abstimmungsprozesse waren mir ein Gräuel. Und
Ja.
daher, aber trotzdem, das, was Gemeinschaften füreinander bieten können, nur mit etwas mehr Freiräumen und mit etwas mehr Differenzierungsmöglichkeiten, vor allem auch bei wirtschaftlicher Unsicherheit. Ich habe auch solche Modelle erlebt, die gescheitert sind, weil jemand arbeitslos wurde und seine Einstiegskredite nicht mehr bedienen konnte. Niemand sollte deswegen, weil sich seine Umstände ändern, das Projekt verlassen müssen, sondern er könnte dann von seinen 4 Modulen, die eine 100 Quadratmeter Wohnung ergeben, 2 Module abgeben und in der kleineren Wohnung bleiben und nicht raus müssen, seine Umgebung verlieren müssen. Und ganz wichtig waren mir auch die Kinder von geschiedenen Familien, dass die zu beiden Eltern Kontakt haben können, ohne dass sie durch halb Wien gefahren werden müssen oder Besuchsregelungen haben müssen, sondern sie gehen einfach auf die andere Stiege von dem Wohnprojekt, können den Papa besuchen oder die Mama besuchen oder die Großeltern besuchen. Und man kann seine alten Eltern pflegen, die man vielleicht auch nicht in der eigenen Wohnung haben möchte, aber im anderen Stockwerk.
Das
Ich
ist ein
musste
schönes
damals immer durch,
Projekt, ja?
ja, ich musste damals immer durch halb Wien fahren, um meine Mutter zu pflegen, zu besuchen oder zu unterstützen. Das war eine dermaßen große Belastung, die mich auch in den Burnout gebracht hat. Und das war der Grund, warum ich an einem solchen Wohnprojekt gearbeitet habe. Leider ist es bis jetzt nicht gelungen, es zu verwirklichen. Das tut mir immer noch, das ist so ein Projekt, wo ich mir denke, das wäre ein Lebenswerk, das ich gerne noch verwirklichen möchte. Ich werde jetzt bald 70 und es würde mich sehr freuen, wenn ich das sehen könnte, dass das verwirklicht wird. Die Gemeinden und die Bauträger haben so große Standardprojekte, dass sie mir auch ganz offen gesagt haben, für eine solche Innovation besteht keine Notwendigkeit aus wirtschaftlicher Sicht. Das verstehe ich auch. Aber es würde aus sozialer Sicht eine riesengroße Notwendigkeit bestehen, ein riesengroßer Bedarf bestehen. Nur müsste sich jemand drüber trauen, das so herzustellen, dass es sozialverträgliche Kosten auch ergibt.
Apropos Familie, Christine Bauer-Jelinek, geboren worden am 23. Februar 1952 in Wien. Mit ihrer Kindheit assoziieren Sie Armut, Wiederaufbau. Welche Bilder werden da gerade vor Ihrem geistigen Auge wach?
Ich sehe den dritten Bezirk in Wien, autofreie Straßen. Es ist einfach kein einziges Auto in unserer Wohnstraße, also in unserer normalen Straße, nicht einer Wohnstraße, weil es damals einfach noch wenige Autos gab. Wir spielen auf dem Gehsteig, wir spielen im Hof, wir spielen im Park, wir sind als Kinder sehr selbstständig unterwegs. Meine Eltern waren sehr kleine Gewerbetreibende, mein Vater war Schneidermeister, meine Mutter hat ihm geholfen im Geschäft. Das heißt, wir hatten Geschäft und Wohnung in einem und waren eigentlich immer, die Eltern waren immer zu Hause. Wir haben miterlebt, wie gearbeitet wurde. Es gab Essen zum Mittag mit allen zusammen und es gab ganz wenig Geld. Das heißt, ich kann mich erinnern, wie die Eltern immer auf den Postboten gewartet haben, der die Kinderbeihilfe gebracht hat, weil es sich wieder mal nicht ausgegangen ist mit dem, was die Schneiderei abgeworfen hat.
Besonders geprägt hat sie ihr Vater, haben Sie mir im Vorfeld verraten. Inwiefern?
Mein Vater war zwar aus sehr noch ganz armen Verhältnissen kommend, eine Einwandererfamilie oder eine alleinstehende Mutter, die eingewandert ist aus Böhmen damals, die sogenannten Ziegelböhm, die also wirklich Prekariat und Proletariat waren und in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen ist, aber der ein sehr intelligenter und warmherziger Mann war. Der hat von Anfang an mir und meinem Bruder Geschichten erzählt. Wir sind in der Fleckerlkiste, also dort, wo die Stoffreste der Schneiderei waren, gesessen und er hat genäht und wir haben Geschichten gehört. Und nachdem wir schon alle Märchen auswendig konnten, hat er sie einfach vermischt, wenn das Rotkäppchen erst ein Röschen trifft und immer so weiter. Ich glaube, da ist auch meine Sprachinteresse und auch meine Sprachbegabung entstanden. Und besonders erinnere ich mich auch, dass er, wenn wir im Waldviertel bei meinen Großeltern waren, uns oder mich in dem Fall um 4 Uhr in der Früh aufgeweckt hat und wir in den Wald Schwammerl suchen gegangen sind. Sehr viele Naturerlebnisse, sehr viele Aufmerksamkeit auf die Natur und sehr warmherzige Erlebnisse mit der Natur und mit der Sprache.
Christine Bauer-Jelinek, Sie hatten als Kind Krebs mit 8 Jahren. Wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.
Julia Schütze, Talk to me. Authentic, empathic, fair.
Sie hatten als Kind Krebs, Christine Bauer-Jelinek, mit 8 Jahren, waren davor eine super Turnerin, sind auf Bäume geklettert, haben mit dem Buben Fußball gespielt und dann beinahe ein Bein verloren. Wie oder wann ist das passiert oder seid ihr da überhaupt draufgekommen?
Das ist das einschneidende Erlebnis in meinem Leben und prägend für meine ganze weitere Entwicklung. Denn aus diesem lebendigen Mädchen, ich war auch eine der besten Schülerinnen in der Schule und ebenso ein genanntes Springinkerl, gab es immer wieder Schmerzen im Leistenbereich. Die Kinderärztin hat gemeint, das sind Wachstumsschmerzen und man hat ein Jahr lang nichts unternommen, bis der Tumor im Oberschenkel so groß war, dass man beinahe das Bein amputieren hätte müssen. Ein sehr engagierter junger Arzt, das war 1960, muss man sich vorstellen, wo die Medizin und die Krebsbehandlung für Kinder auch noch nicht so weit fortgeschritten war, da hat dieser sehr engagierte Arzt das Bein gerettet. Und mit der gesamten Behandlung von Chemotherapie, Kobaltbestrahlung, 3 Monate im Gipsbett, liegend mein Bein gerettet und mein Leben gerettet wahrscheinlich. Es ist dann nie wieder nachfolgend etwas aufgetreten, aber mit 8 Jahren plötzlich im Gipsbett zu liegen, das hat schon, und auch die Lebensbedrohung zu spüren, das hat schon sehr viel in meinem Leben verändert. Meine Lehrerin und meine Schulklasse haben mich durchgetragen. Ich konnte alle Schulstufen weiterhin mit einem sehr gut abschließen, aber persönlich und sozial und dann in die Pubertät kommend war das natürlich der blanke Horror. Und erst die Psychotherapie, die ich dann als erwachsene Frau begonnen hatte, hat mich langsam aus dieser Traumatisierung herausgeführt. War wahrscheinlich auch mit der Grund, warum ich dann nach meiner Zeit als Lehrerin dann Psychotherapieausbildungen selbst gemacht habe und Psychotherapeutin geworden bin,
Ich wollte
weil ich
gerade
den Umgang,
nachfragen, ja.
ja, ich bin dann Psychotherapeutin geworden, weil ich den Umgang mit Leid und was man trotzdem daraus machen kann und wie man ein Leben führen kann nach dramatischen Ereignissen, auch aus eigener Erfahrung eben erlebt habe und weitergeben wollte.
Was bedeutet Gesundheit für Sie?
Gesundheit bedeutet in erster Linie mal keine starken Schmerzen zu haben. Es ist schon so, dass mein Körper dadurch sehr schmerzempfindlich geworden ist und ich immer wieder mit Schmerzen zu tun habe, ob das jetzt die Wirbelsäule ist oder Kopfschmerzen sind und ich gelernt habe, Schmerzen ohne große Verwendung von Medikamenten auch in den Griff zu bekommen mit Entspannungsübungen, mit autogenem Training, mit der Aufarbeitung von Ängsten. Es beschäftigt mein ganzes Leben.
Wovor haben Sie Angst?
Eben vor einem längeren Leiden im Alter, das durch Schmerzen geprägt ist. Ich habe keine Angst vom Tod, also vom Sterben. Ich habe Angst vor starken Schmerzen davor. Und ich glaube, ich würde auch keine sehr invasiven Behandlungen mehr in Kauf nehmen. Ich habe mir eine Lebenseinstellung erarbeitet, die bedeutet, der Abschied ist immer schwer von den Lieben, aber ich würde das Leben nicht künstlich verlängern wollen.
Wie gehen Sie mit Corona derzeit um?
Corona macht mir wenig Angst, obwohl ich eigentlich zur Risikogruppe gehöre, vom Alter her, aber nicht von der Fitness und von der Gesundheit her, macht es mir wenig Angst, weil ich habe die Zahlen mir genau angeschaut. Ich bin seit einem Jahr damit beschäftigt, was eigentlich dahinter steckt. Ich schaue mir die Schulmeinungen an, die öffentlich-politischen Meinungen und auch die alternativen Meinungen. Und ich denke, dass da sehr vieles in eine falsche Richtung läuft. Das wird sich möglicherweise auch bald zeigen. Wenn zum Beispiel das zurzeit ständig angesprochene Britenvirus nicht so schwere Fälle erzeugt, es sich zwar stärker verbreitet, aber bereits die Spitäler entlastet sind, überall sinken die Zahlen. Bei den Intensivbetten sinken die Zahlen, bei den Todesfällen sinken die Zahlen. Jetzt kann man sagen, das ist wegen der Maßnahmen, oder man kann sagen, es sind saisonale Schwankungen, die dafür verantwortlich sind. Ich bin nicht vom Fach, daher kann ich nur als engagierter Laie mir eine Meinung bilden. Es wird sich wahrscheinlich bald aufklären müssen, was wirklich dahinter steckt und wie man am besten damit umgeht. Denn der jetzige Zustand mit ewigen Lockdowns und immer neuen Verschärfungen kann nicht mehr viel länger gehalten werden, weil die Menschen das nicht aushalten. Und zwar psychisch nicht aushalten. Es wird immer in den Medien diskutiert von Wirtschaft oder Gesundheit, nämlich virenfreie Gesundheit. Aber Wirtschaft ist so ein abstraktes Thema. Es muss heißen, Existenz der Menschen und psychische Gesundheit und familiäre Beziehungen, die extrem belastet sind. Ich sehe an meinen Klienten die unterschiedlichsten Auswirkungen dieses langen Lockdowns, dieser langen Phasen von
Wie
Homeoffice.
zum
Das
Beispiel, was
ist
sind die Auswirkungen?
die Auswirkungen des Homeoffice, das ist kein Zustand, der länger anhalten kann. Es zeigen sich starke Verstimmungen, depressive Verstimmungungen. Es zeigt sich stärkerer Konsum von Essen, von wieder Nikotin, von Alkohol, von Beruhigungsmitteln, von Antidepressiva. Es wird viel zu wenig darüber gesprochen, immer wieder nur angedeutet, was die sogenannten Kollateralschäden sind. Und ich hatte da auch einen Aufruf an die Verbände, Psychotherapieverbände, Psychologenverbände, dass sie sich noch viel stärker einbringen und dass die Medien sie auch viel stärker hören. Sie versuchen sie, aber sie werden nicht in dem Ausmaß gespielt, wie die wirtschaftlichen Folgen in den Vordergrund gestellt werden. Die menschlichen Folgen werden dramatisch sein.
In privaten Beziehungen halten Sie Ehrlichkeit für einen wichtigen, für den wichtigsten Faktor. Wie darf ich das verstehen?
Ehrlichkeit ist ein Thema, das sehr viele verschiedene Facetten hat. Ehrlichkeit in den öffentlichen Medien, also in den Medien, in der öffentlichen Diskussion, ist ja schon lange nicht mehr so gemeint, wie es gesagt wird. Da gilt viel mehr eben Schauspiel, da gilt Inszenierung, da gilt alles Mögliche, nur nicht Ehrlichkeit. In privaten Beziehungen ist das die Grundvoraussetzung für Intimität. Ich glaube, dass es keine gesunden Beziehungen gibt, wenn man nicht ehrlich zueinander ist, im Sinne auch Dinge, keine Geheimnisse hat, nicht nur nicht lügt, wenn man gefragt wird, sondern da komme ich auch ein Stück aus der Familientherapie her, Familiengeheimnisse belasten Familiensysteme oft über Generationen und werden dann manchmal erst am Totenbett aufgelöst oder wenn schon sehr viel Schaden angerichtet wurde. Also mein Aufruf ist immer wieder, nehmen Sie lieber den Konflikt in Kauf, den es bringt, wenn Sie sagen, was los ist, wenn Sie Ihre Meinung sagen, wenn Sie sagen, was Sie getan haben, was geschehen ist, und weinen Sie drüber, sind Sie drüber wütend, aber schaffen Sie es aus der Welt. Alles andere ist eine chronische Krankheit, die Beziehungen vergiftet.
Apropos Beziehungen und Generationen, Christine Bauer-Jelinek, als junge Mutter in den 1970er Jahren haben Sie das erlebt, worum heute mitunter noch gerungen wird. Die Väter Ihrer beiden Söhne waren viel zu Hause, haben sich bei der Kinderbetreuung engagiert. Wie haben Sie denn das hinbekommen?
Das klingt heute so anachronistisch, aber in den 70er Jahren war das schon ganz selbstverständlich, zumindest in den Kreisen, in denen ich damals war, in liberalen Kreisen, die von der Soziologie, von der Psychologie, vom politischen Engagement geprägt waren. Da war das ganz selbstverständlich, dass die Männer auch schon sich engagieren und dass die Männer Kinderbetreuung mit übernehmen. Da gab es schon Umhängtücher und der Vater von meinem älteren Sohn, ich habe heute noch das Foto vor Augen, hat bereits ihn umgebunden gehabt 1974. Und Kinderwagen und alles selbstverständlich und umwickeln und aufstehen in der Nacht selbstverständlich. Das war nichts, was man durchsetzen musste. Das war, wenn man die Menschen aus der Zeit fragen würde, aus dieser Schicht, ganz selbstverständlich. Deswegen verstehe ich auch überhaupt nicht, warum immer wieder behauptet wird von frauenpolitischer Seite, es hätte sich nichts geändert, es wäre so furchtbar schwierig. Natürlich ist es in bestimmten Schichten schwierig, weil ein anderes Rollenbild vorherrscht oder weil auch andere wirtschaftliche Bedingungen vorherrschen. Aber zum Teil hat sich das ja heute umgekehrt. Zum Teil erlebe ich junge Väter, die sind dreifach belastet, denn die müssen das Geld verdienen, gehen am Samstag mit beiden Kindern einkaufen, sind am Abend noch zum Kindern ins Bett bringen unterwegs, während die Frauen im Yoga sind. Es hat sich also in manchen Schichten durchaus eine Verkehrung, eine Umkehrung dargestellt oder bietet sich an, während in anderen immer noch die traditionellen Rollenbilder vorherrschen und der Mann verdient und die Frau eben mehr oder weniger zu Hause ist oder nur Teilzeit arbeitet. Ich halte das für Freiheit. Das war das, was wir in den 1970er Jahren wollten, dass man seine Lebensentwürfe frei wählen kann und nicht wie jetzt einen Zwang hat, dass beide gleichermaßen 40 Stunden arbeiten müssen und die Kinder und die Alten in Betreuung sind.
Ihr älterer Sohn hat Sie mittlerweile zur zweifachen Großmutter gemacht. Sie haben zwei Söhne, der eine ist 46, der andere 40. Was hoffen Sie, ihnen als Mutter mit auf ihren Lebensweg gegeben zu haben, im Speziellen im Umgang mit Macht?
Also mein älterer Sohn hat die beiden Kinder, meine Enkelsöhne, und mein jüngerer Sohn lebt mit seiner Freundin in Spanien schon seit 4 Jahren und ist dort selbstständig. Sie als Grafikerin und er als Social Media Experte. Mein älterer Sohn hat eine Firma für Web Development, ist selbstständig. Und vielleicht hat das viel damit zu tun, dass beide selbstständig sind, dass sie das auch von mir erlebt haben. Und dass sie sehr eigenständig sind, dass sie in den Unternehmen nicht so gut sich vielleicht in Hierarchien einbringen konnten, wie ich das auch als junge Frau nicht konnte. Und sie sind beide sehr glücklich mit der Selbstständigkeit. Das, glaube ich, ist mal das eine. In Bezug zur Macht, da müsste man sie selbst fragen. Das kann ich schwer beurteilen, was sie da wirklich leben und durchsetzen oder ob sie eher darunter gelitten haben, ist vielleicht übertrieben, aber ob sie das eher belastet hat, meine Berufstätigkeit, mein starkes Engagement, mein doch auch wenig zu Hause zu sein, ob das nicht eher eine Belastung war.
Was haben Sie denn für ein Gefühl?
Ich glaube schon, dass es sie belastet hat, aber es gab viele Dinge, die damals auch von Entscheidungen angefangen bis zu starken wirtschaftlichen Sorgen zu Beginn der Selbstständigkeit. Da gab es viele andere Themen, die nicht direkt mit der Macht zu tun hatten.
Wer Macht demonstriert, offenbart seine Ohnmacht. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Das halte ich für ein Ammenmärchen, weil Macht muss man manchmal demonstrieren, weil sie wahrgenommen werden muss. Wenn man sich immer erklären muss, dann ist das sehr mühsam. Dazu gibt es auch die Insignien der Macht, damit jemand erkennt, wer gerade in welcher Position ist. Das war früher bei den Uniformen einfach. Man wusste, wer ein Postbote ist, man wusste, wer ein Straßenbahnschaffner ist, man wusste, wer Polizei ist, man kannte sich einfach besser aus. Heute muss man diese Macht mit Insignien demonstrieren. Das heißt, in bestimmten Kreisen mit Designerlabels, welche Uhr, welches Handy, dann wissen die Eingeweihten auch, was es geschlagen hat. Aber, weil sie sagen, wenn man es demonstriert, das muss man halt mit Feingefühl und mit Kompetenz machen. Mit dem Holzhammer ist es eher ein Zeichen von Hilflosigkeit. Dann würde der Satz wieder stimmen.
Ich verstehe. Sich ohnmächtig zu fühlen, kann ein Weckruf sein, eine Aufforderung, etwas im Leben zu ändern, sich auf die Füße zu stellen, sich durchzusetzen, sagen Sie. Inwiefern das? Und woher kommt
Ja,
diese Ohnmacht?
die Ohnmacht kann aus unendlich vielen Situationen entstehen. Ohnmächtig fühlt man sich dann, wenn man keinen Handlungsspielraum mehr hat, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn es kein Vor und Zurück mehr gibt, wenn man den Eindruck hat, man kann sowieso nichts machen. Das kann im Privaten sein, das kann sein, wenn man gesellschaftlich, politisch nicht das Gefühl hat, dass es etwas ändern würde, wenn man wählen geht. Das kann im Job sein, wenn man sich nicht weiterentwickeln kann, wenn man keine Chance hat zu wechseln. Es gibt auf allen Ebenen Möglichkeiten oder es kann auf allen Ebenen passieren, dass man sich ohnmächtig fühlt. Und als eine wesentliche Fähigkeit der Psychohygiene und des inneren Gleichgewichts halte ich die Möglichkeit oder die Fähigkeit eben aus dieser Ohnmacht wieder herauszufinden. Ich habe mich lange mit Angst und Wut beschäftigt, weil das gerade vor 10 Jahren so die bestimmenden Themen waren, eben mit der Wirtschaftskrise, mit der Unsicherheit und die Wutbürger waren damals großes Thema. Wut haben wir jetzt auch wieder und Angst auch, gerade in Corona-Zeiten und in Lockdown-Zeiten. Aber dahinter breitet sich die Ohnmacht aus. Und hier wird auch mein nächstes Buch sich damit beschäftigen, wie finde ich denn aus der Ohnmacht heraus? Ich muss wissen oder schauen oder die Zeit nehmen, dass ich analysiere, ob ich nicht doch etwas ändern kann. Sehr oft kann man das. Man glaubt nur nicht, dass man es kann. Das ist die Arbeit, die ich mit den Klienten mache, herauszufinden, welche Möglichkeiten man doch hat. Es geht halt nicht ohne Risiko. Viele Menschen hätten gerne, dass sie was ändern, aber dass sie ihre Komfortzone nicht verlassen müssen. Wenn ich einen Job aufgebe, der mich wirklich krank macht, aber ich nicht weiß, wo der nächste Job sein wird, dann muss ich das Risiko eben eingehen. Entweder ich bleibe und gehe das Risiko ein oder schütze mich mental, dass ich nicht krank werde, oder ich nehme das Risiko auf mich und gehe in dem Vertrauen, dass ich dann die nächsten Schritte schon finden werde. Wir befinden uns zurzeit nicht auf einer Autobahn, wo man immer weiß, wo die nächste Abfahrt ist und wie viele Kilometer es bis zur Raststätte sind. Wir befinden uns zurzeit im Dschungel, wo man sehr genau schauen muss, wo geht der Weg weiter, wo ist vielleicht eine Schlange im Gebüsch, wo ist Gefahr. Das haben wir verlernt durch die vielen Jahre der sehr guten Wirtschaftslage und dass es den meisten Menschen in unserer Gesellschaft ja doch relativ gut gegangen ist. Das muss man wieder lernen.
Was Sie gerade eben auch übers Risiko gesprochen haben. In der Vergangenheit konnte man immer wieder beobachten, wie die Karrieren mächtiger Männer an deren Eskapaden zerbrochen sind. Aus welchem Grund nehmen die dieses Risiko in Kauf?
Ja, viel Macht bedeutet halt auch, dass man sich immer mehr in Sicherheit wiegt.
Okay.
Man erlebt, dass die Menschen einem nicht mehr die Wahrheit sagen. Man ist umgeben von Ja-Sagern, von Leuten, die von einem den Nutzen möchten und dann eben nicht mehr kritisch sind. Insofern entsteht dann eine gewisse Hybris, ein Größenwahn, dass man meint, man wäre unverletzlich. Und sich in Sicherheit wiegen führt dazu, dass man sich immer mehr erlaubt, dann ist wieder nichts passiert, dann erlaubt man sich wieder mehr, ist wieder nichts passiert, bis man eben, wie der Volksmund sagt, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, bis man eben an einer Aktion scheitert. Das ist oft gar nicht die größte, die diese Menschen in ihrem Leben gemacht haben, nicht das größte Verbrechen, nicht die größte Untat, die sie an ihren Mitarbeitern oder an ihren Kunden begangen haben. Aber es gibt irgendwann einen Punkt, wo das ganze Spiel auffliegt. Und dann ist es eben öffentlich und dann kommt der tiefe Fall.
In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass es sexuelle Übergriffe immer geben wird. Die Frage ist, in welchem Ausmaß und wie groß die Angst ist, etwas dagegen zu tun. Welche Techniken beinhaltet Ihr Werkzeugkoffer, um von Belästigungen bis zum Übergriff angemessen reagieren zu können?
Sexuelle Belästigungen geschehen in allen Umfeldern. Sie geschehen in einfachen Umgebungen, wo der Lehrling im Magazin etwas schlichtet und belästigt wird, genauso wie in den Chefetagen und in der hohen Politik. Das ist ein Thema, das nicht so sehr von der gesellschaftlichen Stellung abhängt, sondern vom Charakter und auch von der Situation, sich mächtig zu fühlen. Eben auch auszunützen, dass der andere, die andere sich wahrscheinlich nicht wehren wird. Im Alltagsbereich, wo es um blöde Bemerkungen geht, um anzügliche Witze oder Blicke, da ermutige ich die Klienten und Klientinnen immer, sich selbst zu wehren. Das heißt, die richtige Antwort zu geben, ein deutliches Stoppsignal zu setzen und nicht lange mitzuspielen.
Was heißt das,
Immer
nicht lange
wieder,
mitzuspielen?
ja, nicht lange mitzuspielen heißt es zu überhören, so zu tun, als wäre das nicht so wichtig, es vor sich selbst immer wieder zu entschuldigen, zu sagen, ja, der hat halt gerade einen schlechten Tag oder von den Kollegen zu hören, ja, der ist halt so, das muss man nicht ernst nehmen. Diese Entschuldigungen führen dazu, dass das Gegenüber lange Zeit meint, das wäre okay. Es ist lange Zeit so, dass das, wieso, sie hat ja nichts gesagt, wieso, sie hat ja nichts,
Die findet das eh
nicht, sie
lustig.
hat sich ja nicht,
Ja.
sie findet das eh lustig, sie hat ja gelacht. Das muss man mit Selbstcourage zuerst mal abstellen. Da hilft einem auf dieser Ebene noch keine Klage, obwohl das natürlich von frauenpolitischer Seite immer wieder angesprochen wird. Man sollte möglichst früh sich damit an die Behörden wenden oder an die Vorgesetzten wenden. Meine Erfahrung ist, dass einen das nicht wirklich weiterbringt, weil sie dieses Selbstbewusstsein entwickeln müssen, dass sie sich gegen Alltagsbemerkungen, gegen Alltagsblödheiten selbst wehren können. Sonst bleiben sie selbst in ihrer Entwicklung auch in der Opferrolle stecken. Und erst wenn es massiver wird, wenn es also um Berührungen geht, wenn es öfter vorkommt, wenn die Stoppsignale, die man gesetzt hat, nicht nützen, dann gibt es ja heute genügend Hilfen und Stellen, an die man sich wenden kann, um Hilfe zu bekommen. Es ist der Vorgesetzte, die Vorgesetzte dazu verpflichtet, etwas zu unternehmen. Da habe ich allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass die nicht immer bereit sind, etwas zu tun. Da muss man einen Druck aufbauen und sagen, sie sind verpflichtet, im Sinne des Arbeitnehmerschutzgesetzes, mich hier zu schützen und etwas zu unternehmen. Auch da muss man Druck machen. Und die öffentliche Arbeit der Frauenpolitik hat den Erfolg gebracht, dass immer mehr Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln, was nicht geht, was einfach absolut nicht geht, weil sie sich dann auch selbst schaden oder gefährden würden. Und das ist schon ein großer Erfolg der letzten Jahrzehnte, der hier errungen wurde.
Christine Bauer-Jelinek, wie ein roter Faden durch unser Gespräch hat sich, wie ich finde, die Fähigkeit Mut gezogen. Es heißt, Mut ist, den Möglichkeiten eher Glauben zu schenken als dem Erlebten. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist ein sehr schöner Spruch, finde ich. Aber Mut heißt für mich auch, das Risiko in Kauf zu nehmen. Weil die Möglichkeiten einzuschätzen, heißt ja nicht zu wissen, wie sie ausgehen. Aus der Erfahrung habe ich schon mitgenommen, dass vielleicht das eine oder andere funktioniert. Wenn ich etwas Neues mache, weiß ich es nicht. Und diese Risikovermeidung, die wir in unserer Gesellschaft zurzeit auf allen Ebenen erleben, die hindert einem an der Weiterentwicklung. Man probiert nichts Neues aus, weil man nicht scheitern möchte, weil man sich nicht blamieren möchte, weil es ja sein könnte, dass es nicht funktioniert. Das ist eine Haltung, die den absoluten Stillstand bewirkt, in der Persönlichkeitsentwicklung wie in der Gesellschaft auch. Es gibt die absolute Sicherheit nicht. Es gibt die Sicherheit nicht im Verhalten, es gibt die Sicherheit nicht in der Existenz und es gibt die Sicherheit nicht vor Krankheiten. Wir müssten mehr uns wieder bewusst werden, dass Krankheit und Tod in unserer Gesellschaft nicht wegzudenken sind. Man kann was unternehmen, um sie zu reduzieren, aber man kann keine absolute Sicherheit für alle erwirken. Und im persönlichen Leben gibt es keine Sicherheit für die nächste gelingende Beziehung. Es gibt keine Sicherheit für den nächsten sicheren Job, für gescheite, gesunde Kinder. Wir müssen lernen, mit Konflikten und mit Schwierigkeiten zu leben und daran zu wachsen.
Wofür lohnt es sich zu leben?
Das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Im Moment sind die persönlichen Beziehungen das, was wieder mehr in den Mittelpunkt rückt, weil wir nicht so viel im Außen unterwegs sind, im Konsum, in den Urlauben, in den Jobs, die wir wechseln könnten. Daher besinnen wir uns oder besinnen sich viele mehr auf sich und kommen wieder drauf, dass ihre Freunde schon lange nicht gesprochen haben, ihre Verwandten nicht angerufen haben und knüpfen das persönliche Netzwerk wieder dichter, was ich als einen der wenigen Vorteile erachte, die diese Krise mit sich bringt.
Oder Sie stricken jetzt wieder ein bisschen mehr daheim.
Ja. Ich muss gerade dringend den Pullover für meinen jüngeren Enkelsohn fertig stricken, weil sonst, wenn der Winter fährt, vorbei ist und er den warmen Pullover nicht braucht. Er kommt immer und schaut, ob er schon schneller gewachsen ist, als ich stricken kann. Das ist immer unser Wettbewerb.
Süß. Christine Bauer-Jelinek, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie und die Familie. Auf Wiederhören.
Vielen Dank für die Gelegenheit. Auf Wiederhören.